Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 8. September. Heute geht's bei uns um Folgendes. Ein rasanter Anstieg an Demenzerkrankungen, das prophezeit eine Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO für die kommenden Jahre.
Das größte Risiko, eine Demenz zu bekommen, ist das Alter, und die Menschen werden älter und darum steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass viele Menschen eine Demenz bekommen.
Wir sprechen mit einem Experten unter anderem über die gesellschaftlichen Folgen. Und Ende September stimmen wir ab über die Ehe für alle.
Also ich habe auch noch nie irgendwelche Diskriminierung erlebt. Oftmals ist halt die Reaktion, was sicher nie böse gemeint ist, ja, ich habe kein Problem damit. Und das ist immer lustig eigentlich, weil wir haben ja auch kein Problem mit irgendwelchen Lebensformen.
Über alltägliche Hürden ohne Ehe für alle sprechen wir mit einem lesbischen Paar. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Salim Staubli.
Großes Aufatmen für das Gosteli-Archiv in Worblaufen. Das Berner Kantonsparlament hat sich gestern dafür ausgesprochen, die Beiträge an die Stiftung von 100.000 Franken jährlich auf 450.000 Franken zu erhöhen. Der entsprechende Vorstoß war von Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus den verschiedensten Parteien eingereicht worden und wurde gestern mit über 140 Ja-Stimmen angenommen. Das bekannte Archiv für die Frauenbewegung der Schweiz war zuletzt in finanzielle Schieflage geraten, dies nach mehreren Jahren mit schwerwiegenden Defiziten. Mit dem zusätzlichen Geld will die Trägerstiftung das Gosteli-Archiv nun weiterentwickeln. Die Immunität der grünen Basler Nationalrätin Sibyl Arslan darf nicht aufgehoben werden. Das hat die Immunitätskommission des Nationalrats IKN am gestrigen Dienstag entschieden. Die Nationalratskommission stellt sich damit gegen einen Antrag der Basler Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft wirft der grünen Politikerin vor, im Juni vergangenen Jahres an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen zu haben. Zudem soll die Nationalrätin eine Amtshandlung behindert, den Verkehr gestört und gegen das Covid-Gesetz verstoßen haben. Sibyl Arslan ihrerseits widerspricht diesen Vorwürfen vehement und machte vor der Kommission geltend, dass sie lediglich vermitteln wollte zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Die Kommission stützt diese Haltung. Gestern lancierten die FDP und die SVP eine neue Initiative zugunsten einer sichereren Altersvorsorge. Die sogenannte Generationeninitiative will eine langfristige Reform der Altersvorsorge ermöglichen. Dies sei auch im Sinne der kommenden Generationen, so die Initianten. Eine ähnliche Initiative scheiterte im Jahr 2019 vor dem Stimmvolk. Die Initiative beinhaltete vergleichbare Argumente und stammte ebenfalls aus dem rechtsbürgerlichen Lager. In Paris beginnt heute Mittwoch einer der größten Prozesse in der Geschichte Frankreichs. Bei dem Prozess geht es um die islamistischen Terroranschläge vor knapp 6 Jahren in der französischen Hauptstadt. Anhänger des Islamischen Staates töteten damals innerhalb von wenigen Stunden rund 130 Menschen, mehr als 350 Menschen wurden verletzt. Auf der Anklagebank sitzen nun 20 Personen, die für das Attentat mitverantwortlich gemacht werden, darunter auch der mutmaßliche Haupttäter Saleh Abdeslam. 12 der 20 Angeklagten droht eine lebenslange Haft. Ein speziell für den Prozess zusammengestelltes Gericht verhandelt unter höchster Sicherheitsstufe in einem eigens dafür gebauten Saal. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es rund 1700 Nebenklägerinnen und Nebenkläger, deren Vorwürfe in insgesamt 500 Aktenordnern schriftlich festgehalten sind. Alleine die Anhörung der Nebenklägerschaft wird mehrere Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Insgesamt dauert der Prozess rund 9 Monate. Dieser soll zugunsten der Nachwelt filmisch festgehalten werden. Zudem wird der Prozess nonstop per Online-Radio in ganz Frankreich übertragen. Nach verheerenden Überschwemmungen im Nordosten der USA hat US-Präsident Joe Biden mit drastischen Worten vor den Folgen des Klimawandels gewarnt. Die rasant fortschreitende Veränderung des Klimas entspräche mittlerweile der Alarmstufe Rot, so Biden bei einem Besuch in einem Katastrophengebiet. Er kündigte an, deswegen auch an der UNO-Weltklimakonferenz im November im schottischen Glasgow teilnehmen zu wollen. Der US-Präsident hat den Kampf gegen den Klimawandel zu einem der wichtigsten Ziele seiner Regierung erklärt. Damit noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es in der ganzen Schweiz mehrheitlich bewölkt, es bleibt jedoch überwiegend trocken bei rund 25 Grad. Dasselbe gilt auch am Freitag, es bleibt vielerorts bewölkt, aber trocken bei etwas kühleren 22 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Zahl der Demenzkranken steigt rasant. Das titelte die deutsche Tageszeitung Taz letzte Woche und berief sich dabei auf eine Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO. 40% mehr Menschen seien es bis 2030, die von den verschiedenen Krankheiten betroffen sein werden, die unter den Begriff Demenz fallen. Und obwohl seit Jahrzehnten viel geforscht wird, sind die Krankheiten noch immer irreversibel. Warum es immer mehr Demenzerkrankungen gibt, ich habe nachgefragt bei Martin Mülek, Chefredaktor bei der Informationsplattform alzheimer.ch.
Ja, es ist so, das größte Risiko, eine Demenz zu bekommen, ist das Alter. Und die Menschen werden älter und darum steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass viele Menschen eine Demenz bekommen.
Es gäbe zwar das eine Szenario, welches in seinen Zügen den Einschätzungen der WHO gleicht. Demnach hätten im Jahr 2050 mehr als 300.000 Menschen in der Schweiz eine Demenzerkrankung.
Aber andererseits sagt eine neuere Studie der Uni Leipzig, dass die Demenzerkrankungen in den westlichen Ländern rückläufig sind. Und der Grund ist, dass wir mehr für unsere Gesundheit tun. Also wenn wir Prävention machen gegen Herz-Kreislauf-Krankheiten, dann tun wir auch etwas, also wir senken damit auch das Risiko, eine Demenz zu bekommen.
Ob die Zahl der Demenzkranken nun stagniert oder zunehmen wird, die gesellschaftlichen Folgen werden immer weitreichend sein.
Wir können ja davon ausgehen, dass jeder betroffene Mensch hat sein Umfeld. Also das sind eigentlich 5 weitere Menschen pro Fall, sind ziemlich intensiv auch mit dieser Krankheit beschäftigt.
Für viele dieser Angehörigen sei es schwierig, sich im Dschungel von Formularen, Anträgen und Hilfsangeboten zurechtzufinden. Genau hier kann die Informationsplattform alzheimer.ch Hand bieten. Zudem sei es für Betroffene und Angehörige schwierig, mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung umzugehen.
Wenn man denkt, es sind 2 Millionen im deutschen Sprachraum und man sieht die eigentlich kaum, man nimmt die nicht wahr in der Öffentlichkeit. Das bedeutet ja, diese Leute verstecken sich oder werden versteckt, aus Scham auch. Sie haben Angst, dass sie ausgelacht werden, weil sie Fehlleistungen begehen. Also diese Stigmatisierung, die gilt es zu bekämpfen und das funktioniert vor allem über die Vermittlung von Wissen. Man muss viel Aufklärungsarbeit leisten.
Ein weiteres Problem verortet Martin Mülek von alzheimer.ch beim Bestreiten des Alltags. Er fordert sogenannte demenzfreundliche Lebensräume.
Der Alltag ist schon für uns, Anführungsschlusszeichen, normale Menschen zum Spießrutenlauf geworden. Also wir müssen jeden Tag Computer bedienen, wir müssen sehr viele Sachen bereithalten. Wir haben unsere 15 Kärtchen zum Bezahlen und zum irgendwo Eintreten. Es ist alles ziemlich kompliziert geworden. Und für Menschen mit Hirnleistungsstörungen ist das ein Albtraum, in so einer Welt leben zu müssen.
Wer ein aktives, gesundes Leben führe, habe zwar größere Chancen, von Demenz verschont zu bleiben, einen 100%igen Schutz gäbe es aber nicht.
Also wer sich geistig in Schwung hält, auch mal eine neue Sprache lernt oder musiziert, tanzt und eben viele Sozialkontakte hat, der kann sein Risiko senken. Wobei man natürlich nicht sagen kann, das hilft sicher. Also es ist niemand sicher vor einer Demenz. Auch Menschen, die ein sehr, in Anführungsschlusszeichen, vorbildliches Leben führen, kann es treffen. Man kann nur das Risiko senken. Und was ich auch noch wichtig finde, ist in diesem Zusammenhang, wenn wir da sagen, dass dies und das und nochmal etwas, das hilft gegen Demenz, dann sagen ja letztendlich auch, dass der Betroffene, der es dann hat, der ist dann selber schuld. Quasi, der hat halt nicht gesund gelebt und jetzt hat er das. Und am Schluss kommen noch die Krankenkassen und sagen ja, wir bezahlen nichts an seine Pflege. Und das wäre ziemlich fatal, diese Entwicklung.
Stehen denn auch politische Forderungen im Raum, damit die Gesellschaft in Zukunft besser mit Demenz umgehen kann? Martin Mühleck bejaht. Er würde es begrüßen, wenn
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen mehr finanzielle Unterstützung auch erhalten sollen, namentlich für die Betreuung. Also in der Schweiz ist zum Beispiel so, dass die Krankenkasse, die bezahlt nur die Pflege. Und Menschen mit Demenz, die brauchen vor allem Betreuung und die müssen die Betroffenen und ihre Angehörigen selber bezahlen. Was auch wichtig ist, dass es mehr qualifizierte und qualitativ gute Pflegepersonen gibt und auch mehr Pflege- und Entlastungsplätze. Das sind so Baustellen, die wir eigentlich jetzt schon angehen sollen, weil wenn wir davon sprechen, dass in 2030 40% mehr erkrankt sind, also ja, da müssen wir ja jetzt wirklich dran arbeiten, damit wir dann bereit sind für eine Zukunft, in der es vielleicht noch mehr Menschen mit Demenz gibt.
Martin Mühleck ist Chefredaktor bei der Informationsplattform alzheimer.ch. Wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, langsam aber sicher scheint sich der Sommer in den kommenden Tagen zu verabschieden. Gut erhalten bleibt er aber in der Musik, zum Beispiel bei Matthew Wilders Song Break My Stride.
Rabe Info.
Das Referendumskomitee gegen die Ehe für alle fährt schwerstes Geschütz auf. Von egoistischen Homo-Adoptionen ist die Rede, von Kindern auf Bestellung und von Leihmüttersklavinnen. Die VertreterInnen von SVP, EDU, Die Mitte und EVP schrecken mittlerweile nicht einmal mehr davor zurück, vollkommen am Thema vorbeizureden, um mögliche GegnerInnen der Ehe für alle zu mobilisieren. Wohl auch darum, weil die Umfragen ihnen eine deutliche Niederlage voraussagen bei den kommenden Abstimmungen vom 26. September. Die Vorlage Ehe für alle ist eine der wichtigsten seit Jahrzehnten für die rechtliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Sie räumt ihnen praktisch die gleichen Rechte ein wie heterosexuellen Paaren, was Fortpflanzungsmedizin, Adoption oder Einbürgerung betrifft. Wie kompliziert heute vieles ist als homosexuelles Paar, wie viele Hürden das Gesetz ihnen in den Weg stellt und was sich mit der Vorlage Ehe für alle verändern würde, darüber sprach Wilma Rall mit Denise Gemperle und Julia Lager.
Mein Name ist Julia Lager, ich bin 35 Jahre alt, lebe seit 2011 mit meiner Frau zusammen und seit 2015 sind wir in einer eingetragenen Partnerschaft. Wir haben 3 Kinder zusammen.
Und mein Name ist Denise Gemperle, ich bin auch 35 Jahre alt und ich bin die Frau von Julia Lager.
Ihr habt es eben gesagt, ihr seid über 10 Jahren schon ein Paar. Seit 6 Jahren lebt ihr in einer eingetragenen Partnerschaft. Falls es jetzt Ende September ein Ja gibt zur Ehe für alle, werdet ihr heiraten?
Ja, das wollen wir bestimmt. Wir werden unsere eingetragene Partnerschaft ganz sicher umwandeln in eine Ehe. Was wir aber nicht sicher wissen, ist, ob wir nochmals ein großes Fest organisieren werden. Wir haben beide in Weiß geheiratet dazu mal.
Ihr habt ja 3 Kinder. Das jüngste ist erst ganz vor kurzem auf die Welt gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Denise Gemperle, Sie sind die Mutter dieses Kindes, aber rechtlich sind Sie noch nicht die Mutter, oder?
Ja, das ist korrekt, genau. Bei uns ist das so, weil wir in einer eingetragenen Partnerschaft leben, das Kind hat nichts mit der Beziehung zu tun. Julia ist dementsprechend alleinerziehende Mutter von unserer Tochter. Ich muss jetzt ein Jahr im gleichen Haushalt leben, bevor wir überhaupt die Adoption beantragen können.
Genau, es gibt keine Elternschaft von Beginn an in der eingetragenen Partnerschaft.
Wie ist das mit den anderen beiden Kindern?
Beim Ältesten ist die Adoption bereits durch, da sind wir beide die Mütter. Und beim zweiten Sohn ist die Adoption aktuell gerade am Laufen, da warten wir noch auf die positive Rückmeldung, ja.
Aktuell haben ja lesbische Paare in der Schweiz offiziell keinen Zugang zu Samenspenden. Das würde sich dann mit der Annahme der Ehe für alle ändern. Alle eure 3 Kinder haben denselben biologischen Vater. Rechtlich hat er keine Pflichten, aber auch keine Rechte. Wie habt ihr euch denn unter den gegebenen Voraussetzungen diesen Zugang organisiert?
Für uns persönlich war es, wir hatten den Kinderwunsch und da hat uns auch nichts daran gehindert, dass wir das umsetzen werden. Und uns war aber einfach wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Wurzeln zu kennen. Und deshalb haben wir uns für ein solches Modell entschieden, wo ein privater Spender in Frage kam.
Wie kompliziert war das für euch?
Eigentlich sehr unkompliziert. Wir haben ihn übers Internet kennengelernt, haben uns aber bereits bevor wir gestartet haben, immer wieder getroffen. Das ging auch 3 Jahre, 4 Jahre so. Erst dann haben wir begonnen mit den ersten Versuchen und kompliziert war es eigentlich nicht unbedingt. Ja. Die Komplikation kam ja dann erst, als das Kind auf der Welt war.
Es ist vor allem eine Vertrauensbasis, die geschaffen werden muss. Das, und wir haben sicher sehr viel Glück mit unserem Spender.
Bei einem Ja zur Ehe für alle hätten lesbische Paare zukünftig Zugang zu Samenspenden. Die einzige Einschränkung wäre, diese darf nicht anonym sein. Also mit 18 Jahren hätte dann jedes Kind das Recht, den biologischen Vater kennenzulernen. Nun bleibt die Frage, ihr habt gesagt, euch sei es wichtig, dass die Kinder von Anfang an quasi ihren biologischen Vater kennen. Reicht das denn eurer Meinung nach, wenn sie erst ab 18 den biologischen Vater kennenlernen dürfen?
Ja, ich bin überzeugt, dass das reicht, weil wichtig ist ja, dass man mit den Kindern ehrlich und offen kommuniziert. Das ist für mich die erste Grundvoraussetzung und ja.
Ja, also eben das Recht auf Kenntnis der Abstammung ist gewährleistet und das ist vor allem wichtig, weil heutzutage gehen die lesbischen Frauen ins Ausland und da gilt oftmals die anonyme Samenspende. Und somit wäre das Kindswohl mit der Samenspende in der Schweiz gewährt.
Nun kurz zum Hauptargument der GegnerInnen. Die sagen, Kinder müssen Vorbilder oder Rollenbilder beiderlei Geschlechts haben, also im binären Sinne eine Mutter, eine Frau und einen Vater, ein Mann. Wer übernimmt jetzt von euch den männlichen Part, spielt Fußball, trinkt Bier während der Sportschau, zeigt keine Gefühle oder teilt ihr euch da auf? Nein, Scherz beiseite, aber wie schätzt ihr das ein, diesen Mangel an unmittelbaren biologisch männlichen Vorbildern in der kleinen Familie?
Für uns ist das eine toxische Männlichkeit oder auch eine toxische Weiblichkeit. Das gibt es bei uns in der Erziehung nicht mehr, zum Glück. Die Kinder sollen sich so entwickeln, wie sie sich fühlen. Von dem her braucht es für uns keine weiblichen oder männlichen Vorbilder, sondern Geborgenheit und Liebe, was auch in diversen Studien, wo die Ehe für alle angenommen wurde, gezeigt wurde, dass es nicht wichtig ist, männlich oder weiblich, sondern Liebe und Zuneigung.
Vielleicht noch, um darauf zurückzukommen, betreffend den Gegner, den männlichen Bezugsperson. Also eben, wie Julia auch gesagt hat, es geht nicht darum, dass im Haus beides vorhanden ist, als Mama und Papa. Wichtig ist, dass sie im Umfeld das haben und das ist ja jedem Kind gewährt. Also jedes Kind hat ja Großeltern oder Nachbarn und dort ist ja immer, egal ob jetzt bei zwei Vätern oder zwei Müttern, es hat überall genügend vom anderen Geschlecht im Umfeld. Das ist wichtig, dass man beides kennt, aber es geht uns nicht darum, dass man in der Erziehung, dass ein Mann etwas Besseres oder anderes mitgeben kann, als wir das jetzt können oder umgekehrt.
Wie reagiert denn euer Umfeld, also jetzt nicht eure engen FreundInnen, eure Bekannten, sondern eher entfernte Bekannte bei der Arbeit zum Beispiel, wenn sie von eurem Familienmodell erfahren?
Da kann ich von meiner Arbeit reden. Ich erlebe keine Diskriminierung.
Also ich habe auch noch nie irgendwelche Diskriminierung erlebt. Also wir müssen auch sagen, wir sind immer sehr offen. Wir machen da auch nie ein Geheimnis heraus, haben es auch nie gemacht. Und ich denke, das macht auch viel aus, wenn man einfach von Anfang an offen darüber spricht. Oftmals ist halt die Reaktion, was sicher nie böse gemeint ist, ja, ich habe kein Problem damit. Und das ist immer lustig eigentlich, weil wir haben ja auch kein Problem mit irgendwelchen Lebensformen. Aber das ist, ja, wahrscheinlich wollen die Menschen einfach auch nichts Falsches sagen dazu. Und genau, aber das ist, also wir persönlich haben noch nie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht.
Diese Haltung widerspiegelt sich ja auch in den Prognosen für den Ausgang der Vorlage Ehe für alle. Derzeit ist eine deutliche Mehrheit für die Vorlage. Kurz zum Schluss, was sind denn in eurem Empfinden die wichtigsten Argumente für ein Ja zur Ehe für alle Ende September?
Für mich sind verschiedene Dinge wichtig. Es ist die Suizidalitätsrate bei jungen Menschen, die gesenkt wird, was auch bewiesen ist, wieder bei den Studien, bei den Ländern, welche die Ehe angenommen haben. Und für mich ist das ganz klar, sollte das eine, nicht nur für die Community, sondern auch für die Gesellschaft, sollte das ein Gewinn sein. Das ist für mich sicher sehr wichtig und dann natürlich eben einfach auch für die Einbürgerung, Adoption und die Fortpflanzungsmedizin ist das für uns sehr wichtig.
Soweit Denise Gemperle und Julia Lager. Das letzte Wort zur Vorlage Ehe für alle haben die Schweizer Stimmberechtigten am 26. September.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, den 8. September. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über die 99%-Initiative. Beigetragen zu dieser Sendung haben Salim Staubli und Wilmar Rall. Und jetzt geht's der hier auf Rabe, geht weiter mit Subkutan. Um was geht's denn bei eurer heutigen Sendung, Livia?
Heute geht's bei uns um Trends, Plantfluencer, Petfluencer. Ich weiss nicht, ob dir das etwas sagt. Auf jeden Fall, wenn wir mal wissen, hey, ab wann ist ein Trend eigentlich ein Trend und wie entsteht ein Trend?
Super spannend. Bleiben also dran. Am Mikrofon fürs Info verabschiedet sich Katrin Hiss. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.